Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und auch heute wieder mit dabei die beiden Tobis, Tobi B und Tobi W. Schöne Grüße in die dunkle Sonntagnacht. Hallo zusammen.
Moin Moin.
Schönen guten Abend.
Na, wie geht es euch? Was macht der Sturm? Tobi, du bist ja sehr westlich. Da soll er ja vor Süden ankommen. Wie sieht's aus? Ist windig bei euch?
Es ist schon ziemlich windig bei uns. Ich habe auch schon die Terrasse so weit aufgeräumt, dass alles, was fliegen gehen kann, gut verstaut ist. Auch die Mülltonnen habe ich schon in die Garage reingestellt, nachdem sie schon auf der Straße lagen. Ich hoffe, das war's jetzt.
Hast den Müll aber auf der Straße gelassen, oder?
Nee. Am Donnerstag kam tatsächlich noch die Müllabfuhr und daher war die eine Tonne zumindest leer. Und der Wind war stärker.
Verstehe. Ich hab das alte Problem, es ist zu dunkel. Ich habe keine Ahnung, wie das Wetter ist.
Also, naja, wenn es wirklich stürmisch wäre, dann würdest du es wahrscheinlich hören. Aber das kommt ja wahrscheinlich erst noch.
Du, ne? Meine Fenster isolieren ganz gut. Ich höre gar nichts eigentlich.
Das ist ja ganz schön gut.
Ach, es ist schon ein bisschen windiger, um hier doch mal ein Statement abzugeben. Vom Westen in den Südwesten, so ansatzweise zumindest, hier ist ein bisschen windiger. Das kommt heute Nacht aber noch alles. Wie sieht's im Süden aus?
Ja, hier ist nix, ne? Wir hatten einen sehr sonnigen, sehr blauhimmeligen Tag mit 12 Grad. Typischer Februartag. mehr oder weniger vielleicht, ne? Weiß man nicht, ob die Februartage jetzt immer so sind. Und von Sturm ist noch nichts zu sehen, aber es hatte auch keiner gesagt, dass er schon hier sein sollte. Kratzt wohl gerade irgendwie am Norden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wird dann relativ flott wohl übers ganze Land fegen, heißt das nach wie vor. Die Schulen machen morgen alle zu hier bei uns. Die haben sich gedacht, nee, Wind, das machen wir nicht, lieber schließen. Die Eltern werden fleißig trotzdem zur Arbeit fahren. Ich bin mal gespannt, wenn ich an der U-Bahn ankomme und es fährt keine, dann fahre ich halt wieder nach Hause. Ne?
Weil es im U-Bahn-Schacht so windig ist.
Muss man wissen.
Genau das.
Bei uns ist es so, die U-Bahn fährt auch sehr weit raus aus dem U-Bahn-Schacht bei uns.
Ah, okay.
Und dort, wo ich in die U-Bahn einsteige, da sind es halt erstmal 4 Stationen bis zum U-Bahn-Schacht. Ist schon eine Ecke weg. Und da kann das schon mal sein, dass da ein Haus auf den Schienen liegt oder so beim Sturm.
In Hamburg fahren die ja auch nicht nur überirdisch, sondern so überirdisch stellenweise. Also oft, nicht nur stellenweise, sondern auch sehr oft als Hochbahn. Heißt ja auch so.
Hamburger Hochbahn.
Hamburger Hochbahn. Die machen bestimmt zu, oder?
Ja, das würde ich Ihnen raten.
Besser ist.
Die stehen wahrscheinlich schon. So wie der Deutsche Bahn Fernverkehr. Jetzt ist es genau 20 Uhr. Das heißt, jetzt sollten eigentlich alle DB-Fernzüge in Bahnhöfen stehen. Und manch einer ärgert sich, weil es nicht sein Zielbahnhof ist. Aber aus Sicherheitsgründen ist es wahrscheinlich sinnvoll. Naja, genug übers Wetter gequatscht, ne?
Ja.
Ja, muss reichen.
Februar ist der neue April irgendwie, ne?
Ja, ja, man kann das in den Herbst oder in den Frühling schieben vom Wetter, kann man sich aussuchen.
Und Gen 2 Evo ist der neue Gen 2.
Tatsächlich, Gen 2 Evo, was soll das denn sein?
Das neue Formel E Auto.
Evolution, ja, statt Revolution. Revolution haben wir ja Gen 2 eigentlich gehabt, relativ viel Revolutionäres an den Autos. Und jetzt steht das Facelift an, oder? Wie versteht man das?
Alle 2 Jahre wieder. Wie man so an Weihnachten singt. Ne?
Genau, ganz klassisch.
Das gab's ja auch schon mit dem ersten Auto der ersten Generation. Damals wurde dann eine zweite Frontflügelplatte obendrauf gehängt. Das sah ganz cool aus, aber sonst wurde auch nicht viel verändert am Fahrzeug. Das gleiche in ein bisschen mehr ist jetzt auch passiert. Es ist noch genau das gleiche Chassis, das Gen 2 Chassis, aber jetzt eben in der Evo-Edition. Nach 2 Jahren wird mal durchgewechselt und es ist wirklich nur ein Facelift, aber einer, der doch relativ ansprechend ist, optisch. Beginnt ab Saison 7, also Ende 2020, wird dieses Auto zum Einsatz kommen, dann für 2 Jahre und dann kommt das Gen 3 Auto, also nochmal komplette Revolution. Und wie viel gesagt hat, ist das jetzt eine Evolution und diese Evolution, die gilt so für alle Teams. Ist ja in der Formel E gang und gäbe, dass alle Fahrzeuge gleich sind, zumindest von außen. Von innen ändert sich natürlich von Saison zu Saison eine ganze Menge. Aber äußerlich, das Chassis, die Karosserie, ist alles das Gleiche. Und alle Teams werden ab Ende 2020 mit diesem Gen 2 Evo Auto unterwegs sein. Phil, magst du mir mal erzählen, was so anders ist? Guck dir mal die Fotos an und wir suchen jetzt mal, wie bei so zwei Bildern, die man nebeneinander legt, wo findet den Fehler, also findet die Evolution.
Okay, wollen wir vorne anfangen einfach?
Mach mal.
Der Flügel ist anders, der sieht jetzt aus wie so Klammern links und rechts irgendwie oben rauf. Dafür haben die Räder keine, also die Reifen sind jetzt quasi frei. So richtig, richtig Open-Wheeler jetzt sozusagen. Sieht ein bisschen nackig aus, weil man es nicht gewöhnt ist, aber wahrscheinlich gewöhnt man sich schnell dran, könnte ich mir vorstellen. Und dann passiert erstmal eine Weile nichts. Da haben wir Spiegel und ein Halo und so weiter. Und dann haben wir eine ganz seltsame Finne, auf der, ich nenne es mal Motorabdeckung.
Ja.
Die ist ein bisschen, weiß nicht, trägt vielleicht ein bisschen arg fett auf. Wie viel aerodynamischen Mehrwert die bringt, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich ja, nicht
null.
So viel.
Null.
Okay, genau. Also gar kein.
Ja, der hat diese Shark Fin, wie man die nennt, die Formel E nennt die, jetzt muss ich das nochmal live übersetzen, Dorsal Fin nennt die das. Dorsal, das ist irgendwas am Rücken, Rückenflosse, die Rückenfinne. Formel 1 Fans nennen die Haifischflosse. Mhm. Die ist eigentlich dazu gedacht, dass wenn man das Auto so in die Kurve legt, da pustet man dann ja quasi Wind auch von der Seite aufs Auto drauf und diese Haifischflosse soll das Auto beim Rollen stabilisieren. Mhm. Das macht aber auch nur Sinn, wenn man mit über 150 in eine Kurve geht. Ja. Und war ja, außer vielleicht in Santiago Kurve 8 und am Ende von Mexiko Kurve 2 fällt mir jetzt gerade keine Kurve ein im ganzen Kalender der Formel E, wo man mit über 150 mal kurz unterwegs ist. Also das Ding hat halt einfach nur einen optischen Wert und macht aerodynamisch nüscht.
Ich gehe mal davon aus, dass es sich da um ein Entgegenkommen für die Teams handelt, denn es war ja schon mal kritisiert worden, dass auf dem Gen 2 Auto relativ wenig Flächen für Werbepartner sind, weil die Form so komisch, ich nenne es mal, war und weil auch schon relativ viele Flächen für feste Sponsoren der Serie vorgegeben waren. Und auf die Art und Weise hat man sich zusätzlich noch Platz für einen großen Werbepartner gesichert.
Mhm. Ja, gut. So gesehen macht das natürlich Sinn und schadet nicht. Da hast du doch zwei Fliegen mit einer Klappe irgendwie. Aber das ist schon recht. Ich glaube, so dieses in Kurven stabilisieren ist für die meisten Formel-E-Kurse irrelevant, weil die Autos gar nicht schnell genug unterwegs sind.
Und das hat in der Formel 1 auch nur vielleicht 3% oder sowas ausgemacht von der Stabilität in der Kurve. Mhm. Also selbst in der Formel 1 waren die super unbeliebt, weil das halt einfach, naja, nichts gebracht hat und vor allem eben Platz für Sponsoren war.
Aber es sieht aggressiv aus. Also aggressiver als ohne, sagen wir es mal so.
Ja, so ein bisschen so blitzförmig, ne? Um nochmal hier die elektrisierende Formel E zu unterstreichen, so ein Blitz hinten drauf gesetzt.
Schon sehr zackig, sehr zackig. Ja, und dann haben wir hinten noch mal zwei so Bügel irgendwie zwischen den Hinterrädern. Die sind auch anders als vorher das Heck vom Auto, ne?
Ja. Aber auch die nur ästhetisch. Also es gibt jetzt Leute, die das groß aerodynamisch auseinandernehmen wollen. Und ganz ehrlich, das ist keine Änderung im Vergleich zum Gen 2 Auto, also Gen 2 Vanilla Auto quasi. Das Auto hat immer noch den gesamten Anpressdruck, also vielleicht nicht den gesamten, aber ich sag jetzt mal so, mal mindestens 97% vom Anpressdruck auf der Hinterachse kommen von dem Diffusor, der das Auto dann nach unten saugt und da
der
machen die
auch
Flügelchen
gemacht hat.
Richtig. Das ist ja immer noch einer der schönsten Teile am ganzen Auto, oder? Der Diffusor.
Ja, und vor allem so wirkungsvoll, ne? Diese ganze, wie heißt das, Venturi-Effekt-Geschichte, die haben wir ja mal lange aufgezogen, das ganze Thema. Das ist schon auch faszinierend alles, ziemlich cool. Ja, und ansonsten würde ich sagen, kann man eben dann zum Gen 2 Evo, das kann man so vergleichen mit einem, ja, eben mit einem Facelift bei einem normalen PKW, oder? So hier neue
Leuchten. Normalen Menschen, ja.
Hier neue Leuchten und irgendwie Zierleisten oder was weiß ich sowas, irgendwie Spiegel, andere Form oder irgendwas, was das halt vom dann alternden Auto unterscheidet, damit man das weiter verkaufen kann in dem Fall, ne? Hier wahrscheinlich einfach, damit es weiter fresh aussieht und ja, zumindest da kann man eigentlich jetzt nicht irgendwas dran aussetzen. Ne? Also ich finde, es ist jetzt nicht maßgeblich hässlicher geworden. An dieser Finde kann man sich natürlich schön tot diskutieren. Auch so die fehlenden Radabdeckungen finde ich ehrlich gesagt gewöhnungsbedürftig, weil es sehr klein aussieht jetzt vorne so. Aber diejenigen, die sich immer beschwert haben, dass es eigentlich keine echte Open-Wheeler-Rennserie ist, wenn die Wheels nicht open sind, die haben jetzt keine Argumente mehr, glaube ich.
Noch ein anderer wichtiger Grund für den neuen Frontflügel ist natürlich, dass in der Vergangenheit die Frontflügel sehr oft einfach, naja, nach einem Schaden am Auto dran geblieben sind, weil die eben über den Rädern befestigt waren. Da war dann so ein Clip und naja, der hing dann da halt noch fest, der Frontflügel, und ist eben nicht abgefallen. Paradebeispiel dafür ist eigentlich Jean-Éric Vergne beim letzten Rennen in Chile, wo er dann mit einem Frontflügelschaden noch ewig weitergefahren ist, bis das Ding irgendwann immer noch fixiert an diesem Clip über dem Rad mit dem Frontflügel auf dem Asphalt schleifend an die Box fahren musste. Und dieser neue Frontflügel ist einfach, weil er jetzt nicht mehr verbunden ist mit diesem Überbau von dem Rad, deutlich instabiler und vielleicht ein bisschen sensibler, was dazu führen wird, dass hoffentlich diese Kontaktfreudigkeit, die wir in den letzten 1,5 Jahren gesehen haben, ein bisschen zurückgeschraubt werden kann, dass man quasi sich selbst einen Schaden zufügt, also auch einen bedeutsamen Schaden zufügt, wenn man einen Kontakt hat. Dass das Ding dann abfällt und man dann austauschen muss, anstatt weiterfahren kann, auch wenn das Ding halt nur so ein bisschen angeknackst ist. Tobi, wie gefällt dir denn das Auto?
Also mir gefällt das Auto ganz gut. Ich finde die Detailveränderungen, die man gemacht hat, auf jeden Fall sehr ansprechend optisch. Klar, es ist klar, dass es hauptsächlich darum geht, dass das Ganze eine etwas frischere Optik bekommt und vielleicht, wie du auch schon erwähnt hast, das Problem, dass zu oft der Kontakt mit gegnerischen Fahrzeugen gesucht wird, behoben wird. Auf der anderen Seite finde ich, was auch vielleicht nicht ganz zu vernachlässigen ist, dass es einen gewissen Sicherheitsaspekt mit sich bringt. Wir hatten ja zum Beispiel, Daniel Abt hatte einen Unfall in Diriyah, weil der Frontflügel nach einer Kollision sich gelöst hatte und dann unter die Vorderräder gerutscht ist. Gleiches hatten wir in der letzten Saison auch einmal bei Felipe Nasr, der dann auf die Art und Weise beide Mahindras aus dem Rennen gerissen hat. In Hongkong war das genau, und da habe ich die Hoffnung, dass sich das zum Positiven bemerkbar machen wird und wir daher diesbezüglich weniger Probleme haben in Zukunft.
Wollen wir es hoffen?
Damit sei, glaube ich, alles gesagt zum Gen 2 Evo und wir können zum nächsten Thema übergehen. Kein so schönes, wird viel drüber gesprochen und zwar schon seit Ende Dezember eigentlich, nämlich das mittlerweile berüchtigte Coronavirus. Und ich glaube, Tobi Bierchen hat darüber geschrieben, oder? Was für einen Einfluss das womöglich auf die Formel E haben kann.
Ja, auch in den letzten Tagen und Wochen schon. Das war so ein Thema, was die Formel E irgendwie, ja, vielleicht seit Mitte Januar oder sowas bewegt hat, seitdem eben sich auch die Schlagzeilen um das Coronavirus gehäuft haben. Denn die Formel E fährt ja bekanntermaßen demnächst planmäßig in China. Am 21. März 2020 war der Sanya Epri angesetzt auf der Insel Hainan, das ist im Süden von China. Und vielleicht hat der eine oder andere das gerade schon gemerkt, ich habe eine Vergangenheitsform genutzt. Denn aus Angst vor der Verbreitung oder zumindest, naja, aus diesem ungewissen Ausgang und der Verbreitung von diesem Coronavirus hat die Formel E jetzt vorübergehend den Sanya Epri abgesagt. Und der EPRI ist jetzt nicht voll und ganz aus dem Kalender gestrichen. Vorübergehend findet das Rennen allerdings nicht statt. Nicht am 21. März 2020, denn die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen davon sind, naja, einfach nur noch zu schwer einzuschätzen. Die FIA hat angekündigt, dass sie bereit sei, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Motorsportgemeinschaft und die Bevölkerung zu schützen. Dazu kam dann eine vermeintliche Mitteilung in den letzten Wochen von dem chinesischen Motorsportverband, der sich darauf bezieht, dass das Sportministerium Chinas alle Sportevents bis April verboten hatte. Das wurde dann aber wieder revidiert, weil da dann irgendwie doch eine falsche Information bei drin war. Da war das dann kurzfristig relativ unübersichtlich. Es ist jetzt nicht so, dass alle Sportevents in China abgesagt werden bis April. Allerdings muss man auch festhalten, dass Sportevents natürlich immer große Publika mit sich ziehen. Große Fan,
ne? Großes Publikum.
Ein großes Publikum, richtig, mit sich ziehen. Und wenn einer irgendwie mit einem noch nicht wirklich gut erforschten Virus infiziert ist, dann ist man wohl besser bedacht, dabei das Rennen vorübergehend abzusagen. Es wird noch überlegt nach einem Alternativtermin, wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen besser abschätzen kann. Momentan hat ja auch die Weltgesundheitsorganisation WHO den Notstand, den internationalen, ausgerufen. Das war wahrscheinlich so der Schlüsselmoment, der Schlüsselfaktor in der Absage des Sanya Epri. Und wenn das beiseite gelegt werden kann und wenn sicher ist, dass da niemand groß mehr in Gefahr sein wird, besteht weiterhin die Möglichkeit, den Sanya Epri in dieser Saison stattfinden zu lassen. Es gibt ja noch den zweiten Asien-Slot im Rennkalender, nämlich so im Mai, Juni. Am 3. Mai wird in Seoul, Südkorea gefahren, am 6. Juni in Jakarta, Indonesien. Irgendwann dazwischen könnte man doch womöglich auch in China fahren. Aber das ist bisher alles nur Mutmaßung. Genauso wie es Mutmaßungen gibt darüber, alternativ, falls man tatsächlich ganz und gar nicht in China fahren kann in dieser Saison, einfach ein anderes Rennen zu einem Doubleheader abzugraden quasi. Da gibt es in New York natürlich die Möglichkeit. Dort ist in den letzten 3 Jahren immer schon ein Doubleheader gewesen. Dieses Jahr wäre es das erste Mal gewesen, dass New York nicht 2 Rennen austragen darf. Auch Berlin ist eine Möglichkeit, da gab es sowas 2017 schon mal. Auch damals wurde ein Rennen abgesagt, Brüssel nämlich. Und stattdessen wurden dann 2 Rennen in Berlin ausgetragen. Auch Berlin ist also eine Alternative. Momentan ist allerdings alles unbekannt. Die einzige Faktenlage, die man irgendwie so zusammenkehren kann: Sanya Epri am 21. März 2020 wird nicht ausgetragen. Ein alternativer Termin bleibt möglich, sollte sich die Situation verbessern. Und wenn nicht, dann passiert halt irgendwas anderes. Aber wir wissen noch nicht was. Wir warten immer noch auf ein offizielles Wort. Vielleicht mehr oder weniger schöne Nebeneffekt davon ist, dass eine der berüchtigten Terminkollisionen behoben wird, nämlich mit der WEC. Die Langstrecken-WM zieht ja auch ganz viele Formel-E-Fahrer an. Sam Bird fährt für Ferrari, also fuhr eigentlich für Ferrari und hat tragischerweise vor der Formel-E-Saison seinen Vertrag mit Ferrari aufgelöst, um in der Formel-E zu fahren, weil, naja, hätte ja sowieso keinen Sinn gemacht. Hätte ja nicht um den Titel fahren können, wenn er ein Rennen aussetzen muss. Jetzt ist dieses eine Rennen... Das waren damals noch 3, stimmt. Dann wurde der WEC-Kalender ein bisschen hin und her geschoben, ne? So war das. Unter anderem wurden die 6 Stunden von Spa nach vorne gezogen eine Woche, damit es keine Kollision mehr mit dem Rennen in Seoul gibt. Jedenfalls hat Bird seinen Vertrag bei Ferrari nicht verlängert und jetzt auf einmal kann er wieder WEC fahren. Da finden nämlich die 1000 Meilen von Sebring statt, zusammen mit der IMSA-Serie. Und Bird, schwuppdiwupp, hat er wieder für Ferrari unterschrieben und wird dort fahren können. Das gleiche betrifft Sebastian Buemi in der Formel E für Nissan, in der WEC für Toyota am Start. James Calado ebenfalls Ferrari-Fahrer und Jaguar in der Formel E eben. Die 3 können zum Beispiel in der WEC fahren, in Sebring. Nicht so gut ist die Absage natürlich für die ganzen chinesischen Teams, allen voran DS der Cheetah. Die haben natürlich einen französischen Hersteller, aber sind ein chinesisches Team. NIO, chinesisch durch und durch. Und auch Virgin hat ja einen chinesischen Hauptinvestor, heißen ja Envision Virgin Racing eigentlich. Und Envision ist eben dieser chinesische Teil davon. Die machen so Windkraftanlagen. Und Sanya gehört eben zumindest für diese 3 Teams zu den größten und wichtigsten Events der Saison irgendwie. Und die müssen jetzt einen Weg suchen, um... Naja, vielleicht ihre Sponsoren-Events anderswo austragen zu können oder in einer anderen Form und hoffen natürlich, dass das Rennen trotzdem stattfindet. Soweit allerdings der Stand zum Sanya Epri, der nicht am 21. März stattfinden wird.
Was besonders schlimm für die chinesischen Teams oder Firmen ist, die in der Formel E engagiert sind, ist natürlich die Tatsache, dass der Sanya Epri eigentlich Teil eines, zweiteiligen China-Besuchs der Formel E gewesen ist. Davor sollte die Formel E ja in Hongkong fahren. Und da ist allerdings aufgrund der politischen Unruhen, die es da in den letzten Monaten gegeben hat, das Rennen auch schon im letzten Jahr abgesagt worden. Ja, also aus zwei Rennen in China, eins in Sanya auf der Insel Hainan, eins in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, mach null.
Blöd. Richtig blöd.
Ja, auf jeden Fall.
Mal abwarten, ob es noch einen Alternativtermin gibt. Das wäre ja sehr zu hoffen. NIO ist, da, das kann ich vielleicht auch nochmal hinterherwerfen, da auch dran. Weil die eben durch und durch chinesisch sind, haben die natürlich ein Rieseninteresse daran, auch in China zu fahren. Allerdings ist das, auch wenn sich da ein Team drum bemüht, natürlich kein großer Unterschied. Die können vielleicht so ein bisschen Vermittler sein, weil die vielleicht Erfahrungen haben mit chinesischen Behörden oder zumindest einen Kontakt, der gut übersetzen kann von Behördenchinesisch zu Motorsport Englisch. Aber nach aktuellem Stand weiß niemand so wirklich, ob wir in dieser Saison überhaupt nach Sanya zurückkehren kommen können.
Tja, ob die Formel E jemals wieder in die Schweiz zurückkehren wird, ist auch unklar, ne? Nach Berichten der Berner Zeitung wurde wohl die Swiss E-Prix Operations AG liquidiert wegen zu hoher Schulden. Und das klingt ein bisschen für mich nach so einem Tobi B-Thema. Da hat bestimmt auch so Politik und Wirtschaftseinschlag, das ist immer irgendwie so dein Ding, oder?
In der Politikeinschlag schon. Ich weiß da natürlich auch Sachen drüber. Da gibt's dann, habe ich mich durchgeklickt in den letzten Tagen und Wochen durch die Webseiten der Schweizer Handelskammer und so weiter.
Ja, die sind super, sehr super interessant.
Ja, ja. Sehr beliebt. Jeder kennt sie und liebt sie. Die Webseite der Schweizer Handelskammer. Aber ich glaube, der richtige Schweiz-Experte, derjenige, der auch den Text drüber geschrieben hat, ist Tobi W.
Na dann hau mal raus, Tobi. Erklär uns mal, was die Einzelheiten sind.
Ja, zuerst darüber berichtet hat ja schon die, wie du schon sagst, das die Berner Zeitung. Und da sind ein paar Sachen berichtet worden, die man auch unter anderem auf der angesprochenen Internetseite nachverfolgen konnte. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Swiss E-Prix Operations AG, das ist die Veranstalterin des Formel E-Rennens in Zürich 2018 und in Bern 2019, tatsächlich aufgelöst, also liquidiert wurde. Der Grund war, dass man Schulden angesammelt hatte. Hier gibt's unterschiedliche Aussagen über die Höhe der Schulden. Also die genaue Summe ist demzufolge unklar. Der Grund, weshalb die Firma liquidiert wurde, ist, dass es keine Einigung mit den Gläubigern gab, die darauf bestanden haben, sich nicht außergerichtlich zu einigen, sondern das dann so weit voranzutreiben, dass das Unternehmen dann auch tatsächlich aufgelöst, also liquidiert wurde. Im Endeffekt hat man bei der Swiss E-Prix Operations AG deutlich mehr Geld ausgegeben, als man eingenommen hat. Das mag insofern vielleicht ein wenig überraschend klingen, zumal man bei den Veranstaltungsorten selber überhaupt keine Schulden angesammelt hat. Denn das Rennen in Bern wurde zum Beispiel mit einer Bankgarantie von der Schweizer Privatbank Julius Baer finanziert. Ja, Julius Baer hat sich dann auch auf Anfrage der Berner Zeitung entsprechend geäußert. Man habe die Schweizer Rennen, also beide, sowohl Zürich als auch Bern, mit namhaften Sponsoring-Beiträgen unterstützt und sei zusätzlich weit über die finanziellen Verpflichtungen hinausgegangen. Also auf gut Deutsch, man habe zusätzlich zu dem, wo man sich eigentlich zu verpflichtet hatte, noch jede Menge mehr Geld reingebuttert, um die Veranstaltung zu unterstützen, stattfinden zu lassen. Nichtsdestotrotz ist die Veranstalterin, also die Swiss E-Prix Operations AG, pleite gegangen. Mit einem Grund wird angegeben, dass Vandalismusschäden beim Bernrennen aufgetreten sind. Da hatten wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen in der Vergangenheit, dass bei einer Demo von Fahrradfahrern ein Schaden von etwa 400.000 Schweizer Franken entstanden ist, weil Werbebanner zerstört wurden und auch angeblich zumindest Kabel durchtrennt wurden. die, weshalb ich sage angeblich, die Schadenshöhe, die da angegeben ist, wird von der Berner Zeitung massiv angezweifelt. Außerdem wird darüber spekuliert, dass da eine Versicherung für einen solchen Schaden doch eigentlich hätte aufkommen müssen. Auf Nachfrage von uns, also von eFormel.de, hat hingegen an der Pressesprecher der Swiss E-Prix Operations AG die Beschreibung als falsch zurückgewiesen. Außerdem ist so ein bisschen unklar, welche Maßnahmen denn jetzt im in der Folge eingeleitet wurden. Eventorganisatoren gaben mehrfach an, dass sie Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt hätten. Die Kantonspolizei Bern dementiert jedoch, dass diesbezüglich eine Anzeige überhaupt eingereicht worden sei. Also ist das Ganze, wenn man es vorsichtig ausdrückt, ein wenig mysteriös. Deshalb ist unklar, wie die Sachlage denn tatsächlich ist, weil es widersprüchliche Aussagen gibt. Interessant ist jedoch, dass gleichzeitig mit der Auflösung der Swiss E-Prix Operations AG eine neue Firma gegründet wurde, nämlich die Swiss E-Prix GmbH, im Endeffekt drei Gesellschafter hat. Das ist einmal Pascal Deron, der bisherige Chef der Swiss E-Prix Operations AG, dann der Mediensprecher Stefan Öhn und außerdem noch eine weitere Mitarbeiterin des Unternehmens, Konstanze Grammatikos. Ist insofern interessant, weil diese neue Firma, genau wie die alte Firma, als Unternehmenszweck angegeben hat, dass sie Formel-E-Rennen in der Schweiz organisieren und durchführen wollen. Ja, und dazu gibt es auch eine Aussage der Swiss E-Prix Operations AG gegenüber der Berner Zeitung. Die sagen nämlich, dass eine Auffanggesellschaft gegründet wollte, die mit ausgewählten Städten in engem Austausch steht, was eine Austragung in der Zukunft angeht. Wie das allerdings organisatorisch vonstatten gehen soll, weil die alte, mittlerweile liquidierte Firma, die offizielle Lizenzinhaberin der Formel E für die Austragung von Rennen in der Schweiz bis einschließlich 2027 ist, ist vollkommen unklar. Keiner weiß, ob die Lizenz auf die neue Firma übergehen kann oder nicht. Und daher ist es vorsichtig ausgedrückt fraglich, ob es nochmal eine dritte Auflage des Swiss E-Prix geben wird, zumal auch vollkommen in den Sternen steht, welche Stadt oder welche Städte in der Schweiz dafür überhaupt nach dem Desaster in Anführungszeichen finanzieller Natur jetzt überhaupt in Frage kommen.
Wisst ihr Bescheid, ne?
Was ein Hin und Her. Ja. Und das letzte Lied, wie geht das Sprichwort?
Jetzt bin ich gespannt.
Das letzte Wort, doch das letzte Wort, nicht das letzte Lied. Die letzte Strophe ist noch nicht gesungen, vielleicht so. Da geht's noch weiter.
Ja. Es ist nicht zu Ende, bevor die fette Frau gesungen hat.
Genau. Ganz richtig, ja. Naja, also es geht jedenfalls...
5 Euro ins Phrasenschwein, ja.
Das ist noch nicht das letzte Kapitel, ne? Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben.
Es ist noch nicht aller Tage Abend.
Genau.
Das dicke Ende kommt noch.
Am Ende kackt die Ente.
Okay, damit sind wir ja
gleich... Alles hat ein Ende, nur die Wurst.
Ich habe gedacht, wir sind schon am Ende der Sprichwort-Charade, aber anscheinend noch nicht. Ja, und?
Na, jetzt aber.
Schön, dass wir uns einig sind.
Ja, gut. Ja, schön. Vielen Dank für diese Informationen. Also, womöglich oder sogar sehr wahrscheinlich kein weiterer E-Prix in der Schweiz, in Bern zumindest. Aber auf jeden Fall ein E-Prix in Mexico City steht vor der Tür. Und zwar kommendes Wochenende. Und dem wollen wir uns natürlich jetzt auch nochmal widmen. Bevor es dort losgeht, ne? Gefahren wird da ja schon seit Saison 2 und die Strecke kennen wir ja hier, Hermanos Rodriguez und so weiter. Und da können wir mal ein bisschen gucken, was sich verändert im Vergleich zu den vergangenen Saisons. Denn wir hatten, wenn ich mich nicht komplett irre, letzte Sendung schon darüber gesprochen, dass ja eine Streckenanpassung geplant ist und wir haben überlegt, was sie wohl machen mit der Strecke. Und jetzt wissen wir es. Stimmt's?
Jetzt wissen wir es. Eine ganz neue Strecke nämlich. Wir kennen nicht die Streckenführung, das hast du gerade ganz falsch gesagt.
Oh.
Eine neue Strecke. Tja, haha. Und was für eine. Wir fahren jetzt nämlich ein bisschen mehr Formel 1 Strecke mit der Formel E. statt wie bislang diese lange geschwungene Rechtskurve zu haben und dann irgendwie eine Schikane dann anzufügen, biegt die Formel E jetzt nach links ab und nicht mehr in die Schikane und nutzt dann quasi die Auslaufzone der alten, oder nicht der alten, der aktuellen Formel 1 Strecke und baut dann eine Haarnadelkurve ein und nutzt damit so das letzte Ende dieser S-Kurven, der S's aus der Formel 1. Und diese Haarnadel führt die Autos dann zurück auf die alte, bekannte Formel-E-Strecke, dieses Jahr ohne die Schikane. Das heißt, nachdem man diese Haarnadelkurve in den S's hat und dann auf die Formel-1-Strecke kommt, geht es Vollgas in Richtung Stadion. Da kommt dann dieser berühmte alte Rechtsknick, der jetzt neuerdings vielleicht sogar eine Überholmöglichkeit wird. Parademöglichkeit wird wahrscheinlich dann die Haarnadel werden. Oder so eine doppelte Rechtskurve könnte es auch sein, je nachdem auf welche Streckenkarte man irgendwie schaut. Auf jeden Fall eine sehr, sehr langsame Ecke. Wahrscheinlich wären es zwei Rechtskurven, so mit zwei Scheitelpunkten. So ein bisschen, an was erinnert mich das denn? So Sonoma, glaube ich. Da gibt's auch so zwei Rechtskurven an die Strecke. Naja, jedenfalls.
Ich hätte jetzt Kurzanbindung Monaco gesagt.
In der Hafenschikane. Ja, stimmt, hast recht. Kurzanbindung Monaco mit der Hafenschikane, die dann zu einer Haarnadel quasi wird, aber mit zwei Scheitelpunkten. Das ist ganz gut eigentlich. Ja, hast recht, Tobi. Und die ist eben eine Möglichkeit zum Überholen oder eben die neue Kurve 9, dieser Rechtsknick, die Einfahrt in das Stadion, wo man vorher nicht überholen konnte, jetzt vielleicht schon. Das Stadion bleibt dann gleich, die Attack Zone bleibt an der gleichen Stelle vor der Kurve, der neuen Kurve 12, die Nummerierung hat sich natürlich auch geändert, ehemals Kurve 9, jetzt Kurve 12. Und dann eben die Ausfahrt aus dem Stadion, einmal die neu umbenannte Menzel-Kurve heißt sie jetzt, die hieß ja früher Peradalta oder sowas, nicht wahr? Die heißt offiziell Menzel-Kurve, aber ich glaube, alle nennen sie Peradalta. Allerdings in diesem Jahr ohne die Schikane. Also da die Stelle, in der es im letzten Jahr den großen Unfall gab mit Wern und Piquet Junior, der dann abgeflogen ist und im Rennen sogar für eine rote Flagge mit dem Unfall gesorgt hatte. Diese Schikane gibt es nicht mehr, was durchaus Schwung bietet, um dann auf die Start-Zielgerade zu gehen. Die Runde wird also deutlich, deutlich schneller, knapp 500 Meter länger, jetzt neue Streckenlänge 2,606 Kilometer und ja, das Ganze eben neuerdings mit 16 Kurven und einer Anbindung, die S's aus der Formel 1 mitnimmt.
Da tut sich doch was.
Ja, ich denke schon.
Und Tobi W., wie findest du die Idee? Des Reimes wegen bitte sich nicht aufzuregen.
Die Idee finde ich auf jeden Fall ganz schön. Da hat man, ich sag mal, dem allgemeinen Trend folgend, die doch sehr kurze Strecke, die bislang gefahren wurde, charmant verlängert und außerdem durch die wegfallenden Schikanen auch ein paar andere Probleme gelöst, die wir in der vergangenen Saison ja mehrfach entdeckt haben bei den Rennen. Was ich nicht ganz so gut finde, ist, dass die Attack Zone an der gleichen Stelle geblieben ist. Da gab es ja in der letzten Saison auch mindestens zwei Kollisionen an der Stelle.
Prominentesterweise Oliver Rowland, ne?
Genau. Der einmal gerade ausgerutscht ist und ja. Felipe Nasr ist, glaube ich, auch einmal rumgedreht worden, als er da die Attack Zone durchfahren hat. Ich finde das allgemein nicht gut, wenn am Ende einer Kurve die Attack Zone auf der Streckeninnenseite ist, weil dann der Fahrer am Ende der Kurve nicht wie gewohnt beschleunigen kann und wenn zwei Autos direkt hintereinander fahren und der vordere beschleunigt nicht, obwohl er normalerweise beschleunigen würde, fährt der hintere drauf und es führt halt zu Situationen, wie wir zum Beispiel in Diria hatten zwischen Antonio Felix da Costa und Sebastian Buemi, wo es dann zu einem Kontakt, möglicherweise zu einem Dreher kommt und finde ich, das könnte man besser lösen. Und außerdem, der Tobi hat es in einem Tweet auch schon angedeutet, ist es genau wie in Diria so, dass im Fall einer Safety-Car-Phase genau das gleiche Problem wieder entsteht, weil nämlich die Stelle, wo Safety Car die Lichter ausmacht und wo die Aktivierung des Attack Modes wieder aktiviert ist, tatsächlich eine Kurve vor der Attack Zone liegt, so dass wir am Ende einer Safety Car Phase wieder das Phänomen haben werden, dass alle Fahrzeuge gleichzeitig oder fast alle Fahrzeuge gleichzeitig durch die Attack Zone fahren werden, weil sie da an der Stelle noch nicht überholt werden dürfen. Und das war ja eigentlich bei der Regel, ich wollte schon Gesetzgebung sagen, nein, aber bei der Regelfestlegung fürs sportliche Reglement eigentlich war genau das, was man verhindern wollte, dass die Fahrer diesen Nachteil in Kauf nehmen, ohne das Risiko, eine Position zu verlieren. Finde ich nicht schön, hätte man deutlich besser lösen können. Müssen wir jetzt abwarten, wie es sich entwickelt. Vielleicht gibt es ja gar keine Safety-Car-Phase, sodass wir dieses Problem in der Praxis gar nicht haben werden, aber ich befürchte doch, dass es wieder für chaotische Zustände sorgen wird, wie wir das auch am Samstag in der RIA gesehen haben.
Vorausgesetzt natürlich, dass es keine irgendwie Mitteilung vom Rennleiter gibt. Das passiert ja, also kann ich mir vorstellen, dass das im Fahrerbriefing am Tag vor dem Rennen passiert, dass es da eine Anweisung gibt an die Fahrer, dass der Attack-Mode nicht zu aktivieren ist in der ersten Runde nach einer Safety-Car-Phase oder sowas. Das würde dann eben dafür sorgen, dass man den Attack-Mode nicht aktivieren darf. Während das Safety-Car schon Richtung Boxengasse sich aufmacht und die Fahrer verlangsamen. Mal abwarten. Ich weiß, kann sein, dass es, bestimmt gibt's da irgendwie eine Regel, wie weit diese Safety Car Lights Off Linie weg sein muss von der Safety Car Linie 2, wo das Safety Car dann in die Boxengasse abbiegt. Vielleicht müssen das so 500 Meter mindestens sein oder das muss im zweiten Sektor sein. Das wäre dann damit nämlich nicht möglich, denn diese Grenze zwischen zweitem und dritten Sektor liegt 5 Meter vor der Attack Zone. Vielleicht liegt es daran, dass die Safety Car Lights Off Linie so weit nach vorne verlegt wurde. Müssen wir mal abwarten, was die Rennleitung tut und ob sie überhaupt was tut. Aber Tobi hat recht. Wenn da nichts geschieht, dann ist das Szenario sehr möglich, dass das Safety Car die Lichter ausmacht, der Führende in die Eisen geht, sich direkt eine große Distanz aufbaut und dann halt alle in die Attack Zone stürmen dürfen. Weil, Rennen ist ja quasi noch nicht freigegeben, aber Safety Car ist weg. Naja, mal abwarten. Phil, willst du mal kurz das Rennen aus dem letzten Jahr wieder aufleben lassen und uns nochmal kurz auf den den Stand der Dinge aus 2019 bringen? Denn 2019, der Mexico City E-Prix, war ja hier mit der Foto-Finish-Entscheidung, war ja großartig, das Rennen.
Ja, im Detail weiß ich das natürlich nicht mehr, ne? Das wäre mehr was für Tobi Wilchen. Ich habe nur nochmal nachgeschaut, wie die Startreihenfolge war, so die ersten paar Plätze und wie dann die Zieldurchfahrt war, aber alles dazwischen, das müsste ich mir auch nochmal ganz in Ruhe erarbeiten, ne? Während Tobi W. das wahrscheinlich auswendig weiß. Ich kann euch sagen, die Startreihenfolge, zumindest die ersten 5 waren Wehrlein, Di Grassi, Massa, Roland, Da Costa. Und im Ziel sah es für Di Grassi am besten aus. Da Costa hat sich vorgearbeitet auf Platz 2. D'Ambrosio kam von Platz 19, Startplatz 19 auf Platz 3 und auch Lotterer hat sich sehr weit vorgearbeitet von 12 auf Platz 4 und Wehrlein von Pole Position zurück auf 5 und die Details hat der Tobi für euch. Zumindest ja, die wichtigsten. Wir wollen ja gar nicht zu lange in der Vergangenheit rumwühlen, ne? Geht ja viel mehr darum, was ihr glaubt, wie es am Wochenende ausgehen wird. Aber kommen wir dann gleich zu.
Ja, du hast das Ergebnis vorgelesen. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn Pascal Wehrlein hat eine 5-Sekunden-Strafe erhalten, weil er in der letzten Runde die Schikane ausgelassen hat und sich auf die Art und Weise wieder an Lucas Di Grassi vorbeigemogelt hat. Besonders in Erinnerung bleiben wird das Rennen, weil dem guten Pascal Wehrlein dann in Führung liegend 150 Meter vor der Ziellinie nämlich die Energie ausging. Und er dann auf einmal langsam wurde und Lucas Di Grassi quasi an ihm vorbeigezogen ist und quer über die Ziellinie gefahren ist und als tatsächlich dann auch als erster die Ziellinie passiert hat. Pascal Wehrlein war mit seiner 5-Sekunden-Strafe dann nachher im Endeffekt nur auf Platz 6. Und ja, ich glaube, das wurde sogar als bestes Rennen der bisherigen 5 Formel E-Saisons, glaube ich, gewählt. Oder zumindest als spannend oder als tollster Rennmoment. Die Szene da in der letzten Kurve.
Irgendwie Instagram-Umfrage der Formel E.
Genau,
jetzt auch nicht wirklich repräsentativ, aber also auf jeden Fall einer der spannendsten Momente, oder? Das halten wir auf jeden Fall fest.
Genau, richtig. Ansonsten, ja, das Rennen bleibt halt in Erinnerung durch den schweren Unfall von Nelson Piquet Jr., der auf Jean-Éric Vergne aufgefahren und dann anschließend abgehoben ist. Dabei auch noch den guten Alex Sims weggeräumt hat, der unglücklich im Weg stand, als Piquet dann angeflogen kam und anschließend mit einem total zerstörten Auto am Streckenrand stehen blieb. Auch eine der Szenen, die, sage ich mal, in keinem Jahresrückblick von Saison 5 fehlen. Spannendes, knappes Rennen. Pascal Wehrlein hat sehr, sehr lange die Führung behauptet, quasi bis eine Kurve vor Schluss. Hat dennoch im Endeffekt dann tatsächlich nur zu Platz 6 gereicht, weil er halt die Strafe bekommen hat für das Abkürzen in der Schikane. Lucas Di Grassi von Startplatz 2 dann auf Platz 1 gefahren. Und ja, die Rennen in Mexiko waren immer sehr anschauenswert und spannend. Und ich gehe davon aus, dass es auch in diesem Jahr nichts anderes sein wird.
Wir haben den armen Edo Mortara gerade ganz unter den Tisch fallen lassen. Der ist
Als
Dritter gewertet worden. D'Ambrosio 19 auf 4. Dritter war Mortara. Das sei an der Stelle auch nochmal angemerkt. Nicht, dass uns der Edo aufs Dach steigt oder sowas.
Oh je.
Wollen wir gar keinen Fall.
Nein. Aber Phil, wenn du schon so schön die Ergebnisse vorgetragen hast, magst du mir auch was erzählen, wann und wo ich denn bitte Formel E gucken kann nächstes Wochenende? Weil ich will ja Formel E schauen.
Ja, wer will das nicht, ne? Die Zeiten waren bis vor kurzem noch gar nicht so richtig klar. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass wir die gar nicht erzählen können heute, weil die Formel E sich ja manchmal ein bisschen schwer tut, solche Sachen mal bekannt zu geben. Ich glaube, festnageln tun die schon zeitig, aber bevor die mal auf eine Website geschrieben haben, der man vertrauen kann, vergeht durchaus mal Zeit. Aber Tobi W. hat sie noch kurz vor der Sendung zusammengetragen und ich glaube sogar die Trainingszeiten in der Sendung, also brandaktuell, super heiß und jetzt direkt für euch. Die freien Trainings FP1 14.30 Uhr zu sehen auf YouTube. Gab es das nicht bei Facebook auch immer? Gibt es auch wieder bei Facebook? Facebook und YouTube.
Und in der Formel E App.
Und in der Formel E App natürlich, die vergesse ich immer zu erwähnen, weil ich die tatsächlich nie benutze. Das muss ich mal ausprobieren, ob das nice ist.
Und auf eFormel.de natürlich.
Auf eFormel.de gibt es jetzt auch Livestream mit Video und allem.
Genau. Der wird da immer verlinkt.
Ach, der wird da verlinkt, ja. Aber wir
hosten, Entschuldigung, eingebettet. Entschuldigung.
Wir hosten den nicht. Genau. Und freies Training Nummer 2, 17 Uhr, Facebook, YouTube, App und eFormel.de eingebettet. Und dann spannend wird's dann ab der Qualifying Session ab 18.35 Uhr. Die gibt's dann auch im TV zu sehen bei Eurosport und beginnt um 18.45 Uhr, also das eigentliche Qualifying beginnt um 18.45 Uhr, die Übertragung um 18.35 Uhr, da können Sie noch so ein bisschen Zusammenschnitt zeigen von den Training-Sessions, falls was tatsächlich Spannendes, Sehenswertes geschehen ist. Und dann ist Zeit fürs Rennen, das wird dann der etwas spätere Samstagabend wegen der Zeitverschiebung Richtung Mexiko, kann man sich anschauen ab 22.55 Uhr bei Eurosport oder ab 22.50 Uhr im ZDF-Livestream, kommentiert vom uns bekannten Gary Pauband. Und 23.04 Uhr ist dann der tatsächliche Rennstart, wie immer 45 Minuten und eine Runde.
Sehr gut. Na, dann bin ich ja im Bilde.
Weißt du Bescheid, ne?
Dann kann ich ja auch gut vorbereitet den berühmten und den berüchtigten Live-Ticker schreiben.
Ja, genau.
Weil da, also im Zweifelsfall, ne? Wenn ihr jetzt, liebe Hörer, den Überblick verloren habt, wo was bei YouTube, Eurosport oder ZDF läuft, guckt einfach vorbei auf eFormel.de und klickt auf den Live-Ticker, weil auch wer dann unterwegs sein sollte, irgendwie am Samstagnachmittag oder sowas, oder einfach beim Tanzen gehen am Samstagabend im Club keine Lust auf die Freunde hat und lieber Formel E verfolgen möchte, klickt euch in Live-Ticker, da bin ich. Ich bin nämlich auch nicht tanzen Samstagabend. Macht
sonst gäbe es keinen Live-Ticker.
Weil, sonst gibt es keinen Live-Ticker. Na, ich glaube nicht. Ich glaube, die Arbeit wird so um 2 oder so fertig sein bei dem Rennen.
Ja, Rennen
oder
vorbei
später.
Ist ja nicht Arbeit vorbei, ne?
Na, richtig.
Dann, das wird wieder spät.
Dann gibt's noch einen Feierabendradler oder sowas und dann.
Und dann bist du erstmal wieder wach und dann kannst du auf Piste gehen. Aber yes. Da ist dann da, wo du wohnst, wahrscheinlich auch nichts mehr los, ne?
Obwohl, na, das ist ganz richtig, ja.
Ja, nee, das ist schon auch eher der Hund verfroren, ne?
Ja.
Ja.
Da muss ich kurz überlegen, was meint denn der?
Das hat meine Mama immer gesagt. Ich weiß auch nicht, ob das korrekt ist so, aber als ich Kind war, da hieß es immer, ja, da ist nichts los, da ist der Hund verfroren.
Der Frozen Dog. Hat das irgendwas mit dem Pudelskern zu tun?
Man weiß es nicht. Aber auf den könnten wir jetzt mal kommen, nämlich die Prognose dessen, was womöglich passiert am kommenden Wochenende bei Mexiko E-Prix. Tobi W., du bist immer so fleißig, hast du eigentlich schon getippt?
Nein, ich habe noch nicht getippt.
Das ist schade, dann könntest du nämlich darauf basierend deine Prognose abgeben. Aber das würde ja dann deinen Tipp verraten. Aber du musst es trotzdem tun.
Oh, ich muss es trotzdem tun. Oh, das ist aber, das
nur
ist schwierig.
Ganz
grob. Also, ja, wie gesagt,
zehn Plätze.
Nur die ersten 10. nur Rennen oder auch nee,
nur
Qualifying und.
Nur so, was glaubst du, wer im Rennen relativ weit vorne liegen wird?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde, langsam wird es mal Zeit, dass der ST Cheetah seiner Favoritenrolle gerecht wird. Von daher glaube ich, dass der gute Jean-Eric Vergne, der ja in Qualifying Gruppe 3 starten wird, übrigens genauso wie Daniel Abt, dass die beiden auf jeden Fall gute Chancen haben werden. Die Gruppe ist sowieso relativ stark, weil auch Robin Freins im Virgin dabei ist. Genauso ja, Felipe Massa, den traue ich auf jeden Fall einiges zu. Wir wissen ja, dass die Qualifying-Gruppen durchaus einen größeren Einfluss darauf haben, wie das Qualifying-Ergebnis aussieht und das Qualifying in der Formel E ja auch doch ziemlich wichtig ist. Wie gesagt, die Fahrer, die ganz vorne in der Gesamtwertung liegen, die werden es schwer haben. Aber wie gesagt, Vergne, Abt und Freins, die drei sehe ich doch durchaus als Mitfavoriten. Und natürlich in Qualifying-Gruppe 4 dann Sebastian Buemi im Nissan, der bislang unter Wert geschlagen wurde und noch ohne Punkte ist. Die vier würde ich auf jeden Fall mit als Favoriten zählen.
Was erwarten wir von Audi? Die habe ich immer zumindest wahrgenommen als ein bisschen hinter dem Kundenteam. Also Audi ist jetzt im Gesamtstand der Teams nur 6 Punkte hinter Virgin, aber auch nur einen vor Jaguar und punktlos im ersten Rennen gewesen. Dann im zweiten Rennen ist die Grassi aufs Podium gefahren. Santiago war Santiago auch nix. 6 Zähler mitgenommen, allesamt von die Grassi. Ja, Audi muss auch noch nachlegen. Also sicherlich mehr als Tachita das machen muss. Aber auch Audi hat bestimmt noch ein bisschen was im Köcher. Und ich glaube auch, dass wir mit Audi dem Werksteam rechnen können. Gleichermaßen natürlich aber mit dem Kundenteam, ne? Sam Bird momentan drittplatziert in der Fahrerwertung. Der muss natürlich in Qualifying Gruppe 1 ran. Deswegen ist das vielleicht jetzt die Zeit von Robin Freins in Mexiko zuzuschlagen. Aber vielleicht sehen wir doch mal was von den Audi angetriebenen Autos.
Ist nicht unwahrscheinlich, zumal wir ja bislang 4 Rennen in Mexiko hatten und jedes Mal in 4 Rennen ist tatsächlich ein Audi als erster über die Ziellinie gefahren. 3-mal Lucas Di Grassi und 1-mal Daniel Abt. Im ersten Jahr wurde Lucas Di Grassi dann anschließend disqualifiziert, sodass Jerome D'Ambrosio im Dragon nachher als Sieger gewertet wurde. Aber ich sag mal, die letzten 3 Jahre, Di Grassi, Abt und wieder Di Grassi mit dem Fotofinish, wir hatten es eben schon angesprochen. Stark sind die in Mexiko traditionell. Also,
was halten wir von Mercedes?
Nicht. Stoffel van Dorn sah natürlich sehr stark aus die Saison, hat natürlich den Nachteil, dass er in Qualifying Gruppe 1 starten wird. Übrigens genauso wie die beiden BMW-Fahrer. Da glaube ich, das ist definitiv ein Nachteil. Genauso wie Sam Bird und
auch Oliver Rowland, der als Sechster noch mit zur ersten Qualifying-Gruppe gehört. Nick de Vries habe ich definitiv auf dem Zettel. Der könnte für eine Überraschung sorgen. Der hätte ja in Santiago auch auf dem Podium gestanden, wenn er nicht die 5-Sekunden-Strafe bekommen hätte, weil Mercedes die Batterie vor dem Rennstart zu weit runtergekühlt hat. Fand ich übrigens ganz interessant zu sehen, dass sich Mitch Evans tierisch darüber aufgeregt hat, dass er in der letzten oder in der vorletzten Kurve noch den Podiumsplatz in Santiago verloren hat und gar nicht glauben wollte, als seine Box ihm dann sagen wollte, mitgeteilt hat, dass er Dritter geworden ist, und sagte, nein, habt ihr nicht gesehen, ich bin Vierter. Meinte, nein, du bist Dritter. Nein, ich bin Vierter, der ist noch an mir vorbeigefahren. Nein, aber der kriegt eine Strafe, du bist Dritter. Echt, stimmt das? Ja. Also kann ich nur empfehlen, sorgt für einige lustige Momente. Das Highlight-Video mit den besten Teamradios aus Santiago auf dem YouTube-Channel der Formel E. Klickt mal rein, schaut es euch an. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Kriegt auch einige Geschichten tatsächlich da hautnah präsentiert, die man so eigentlich gar nicht mitbekommen hat am Wochenende.
Ja, hier vor allem, wie die Audis und der Cheetah sich am Funk an die Gurgel gegangen sind, ne? Da hat's noch richtig gekriselt. Also, die haben das natürlich alles wieder, na, vielleicht nicht alles, aber schon wieder gewissermaßen geklärt, ne? Dann in Briefings danach und haben sich sicherlich ausgesprochen. Das würde mich überraschen, wenn sie es nicht getan hätten. Aber da gab es, ging's heiß her am Teamfunk. So Zitat Felix da Costa beispielsweise, so verhält sich ein Werksfahrer nicht, als er von Jean-Éric Vergne aufgehalten wurde, der ja mit seinem beschädigten Auto, wir haben den Frontflügel vorhin schon angesprochen, unterwegs gewesen ist. Naja, und Felix da Costa dabei aufgehalten hatte. Zitat Antonio Felix da Costa, so verhält sich ein Werksfahrer nicht. Und kurz davor gab es eine Teamorder bei der Cheetah. Da meinte er, das ist das einzige, das erste und das letzte Mal, dass ich ihn vorbeilasse.
Ja, das ist, Feuer drin. Da ist
Zündstoff drin.
Bei denen, auf jeden Fall.
So muss das sein.
So muss das sein. Ach, ich mag's was.
Leute streiten sich, die können sich nicht leiden, das finde ich gut.
Nein, ich mag, nee,
das
ich
ist
mag
ja
Friede, Freude, Eierkuchen am liebsten. Aber das sind so...
Das gehört dazu.
Weißt du, Motorsport, entweder man kann sich für die Formel E begeistern, weil man so aus der Umweltrichtung kommt oder so aus der Sportrichtung kommt. Und ich komme aus der Sportrichtung und ich finde bei Sport immer so Emotionen ganz gut. Und wenn irgendwie Emotionen so hochkochen und sowas, das ist doch das, was Sport am meisten ausmacht. Fußballer, die nach dem Spiel böse Interviews geben. Hier wie der eine, da fällt mir jetzt so auf die Schnelle ein, hier ist der Kaiserslautern-Spieler, der Schiri soll doch Cornflakes zählen gehen oder sowas. Genau solche Aussagen sind das, die ich am Sport liebe. Und so Geschichten, wie man sich am Teamfunk ankeift. Eigentlich fehlt nur noch, dass die Teams auch die Fahrer auch untereinander miteinander kommunizieren können. So, zwei Autos vor einem und hinter einem kann man anfunken und dann geht's richtig ab.
Ich glaube, da müsste dann aber im Sinne des Jugendschutzes einiges zensiert werden.
Ja, das FSK mal mindestens so 16. Also nicht für mich eigentlich.
Ja, genau. Ah, du würdest dir das schon irgendwo her besorgen, wie ich dich kenne. Naja.
So, jetzt haben wir viel über meine Voraussage gesprochen. Tobi, was denkst du denn?
Oh Gott. Na, ich habe ja auch schon fast mitgesprochen bei deiner Voraussage. Ich teile deine Voraussage, rechne natürlich auch mit BMW. Das war so der Trend aus den ersten drei Rennen, dass BMW durchaus das Auto hat, um mitzufahren. Allerdings, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, Sims und Günther beide in Qualifying Gruppe 1. Das bedeutet, dass sie vielleicht... Auch wenn Mexiko jetzt keine klassische Straßenstrecke ist, eigentlich die einzige vollständige Rennstrecke, die eine permanente Rennstrecke ist. Marrakesch erfüllt das Kriterium ja auch noch so halb. Allerdings sind da auch noch einige öffentlichen Straßen dabei. Mexiko ist ja die einzige permanente, vollständige Rennstrecke im Formel-E-Kalender. Deswegen ist der Nachteil im Qualifying vielleicht nicht ganz so groß, wie es in Paris oder so ist. Wo dann Bäume an der Strecke stehen und die Äste verlieren und sowas. Trotzdem, wer in Quali 1 startet, wird sich eher so Richtung ja, vielleicht Startplatz 8 oder so orientieren. So irgendwas um die Top 10, ne? BMW schätze ich trotzdem als relativ performance-stark ein, wenngleich das natürlich schwer zu sagen ist. Ich erwarte von Nissan hoffentlich ganz viel. Roland, überraschenderweise in Qualifying-Gruppe 1, hat alle Punkte bisher gesammelt für Nissan. Die sind mit 22 Zählern hinter Tachita, 3 Punkte hinter Tachita, auf Platz 7 in der Teammeisterschaft. Buemi muss noch richtig was liefern, wenn der noch irgendein Wort mitreden möchte. Der hat natürlich das Talent und das Können und die Erfahrung für alles in der Formel E. Der kann gewinnen. Das hat er schon so oft bewiesen. Und aus Qualifying Gruppe 4 müsste er eigentlich sehr einfach gewinnen können. Aber es ist halt am Ende des Tages immer noch die Formel E, wo so viel möglich ist, wo selbst ein Olli Turvey in die Superpole kommen kann. Ich bin gespannt, was Porsche reißen kann. Die wirkten in Diriyah wie, naja, nicht eine Übermacht, aber wie ein Team, was durchaus in die Top 3 fahren kann und das auch regelmäßig. In Santiago dafür war Porsche so ein Team, was vielleicht mal mit Glück in die Top 10 fahren kann. Ich habe keinen Plan, wie Porsche vor Mexiko aufgestellt ist. Von der Qualifying-Position her sieht es natürlich für Neil Jani am besten aus. Der fährt zum vierten Mal in Qualifying-Gruppe 4 in dieser Saison. Allerdings fehlt ihm natürlich die Erfahrung, die sein Teamkollege hat. Lotterer, Qualifying-Gruppe 2, wahrscheinlich die stärkste Qualifying-Gruppe von allen. Da Costa, Evans, Lotterer, Mortara, De Vries, Wehrlein. De Vries übrigens einer meiner Favoriten für den Sieg, weil Mercedes und weil eigentlich relativ stark gewesen und in Santiago hat es auch schon fast geklappt. Mal abwarten, was Gianni so reisen kann und was Lotterer so reisen kann. Long story short, kein Plan. Tachita, Audi, Nissan, die sind so ein bisschen unter Zugzwang. Jaguar vielleicht auch, dass die mal ihre so Underdog-Rolle vielleicht mal loswerden können und vielleicht mal einen großen Satz machen können. So ein bisschen, ja, so die Geschichte weiterschreiben, die Evans in Santiago angefangen hat, ne? Super Pole-Einzug, Pole-Position, dann einige, die Hälfte des Rennens angeführt und dann ging es irgendwie steil bergab. Vielleicht die Geschichte einfach mal bis zu Ende schreiben. Und Mercedes sehe ich irgendwie so als Geheimfavorit. Wenn gleich einer der Mercedes, Dovizioso van Doorn, der Meisterschaftsführende, in Quali 1 ran muss. Vielleicht sehen wir was von De Vries aus Gruppe 2. Aber wie es halt so häufig in der Formel E ist, es ist alles Mutmaßung. Und auch der Grund, warum ich in unserem Tippspiel erst immer kurz vor Qualifying nach den beiden Trainings irgendeine Prognose abgeben möchte, in welche Richtung sich das Wochenende entwickelt. Übrigens, für all diejenigen, die noch nicht dabei sind, klickt euch mal rein, kicktipp.de/formel-e. Da ist unsere Community immer ganz munter dabei. Mit großem Dank an dieser Stelle an Ricardo, der das organisiert. Da tippen Dutzende unserer Leser mit und auch unsere Redaktion. Da könnt ihr euch gerne mal mit uns messen und mal schauen, wer wirklich Ahnung von der Formel E hat. Ich habe sie auf jeden Fall momentan noch gar nicht.
Ich halte mal über die Klappe. Am Tobi W kann man sich immer orientieren, aber eigentlich immer erst dann, wenn der Tipptag gelaufen ist. Da kann man dann auch wieder nicht, kann man nur lernen, wie man es am besten gemacht hätte. Ne?
Ja, kann man's auch sagen. Ja, ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen im Zusammenhang mit dem Mexiko E-Prix. Und zwar, wir haben die Vergangenheit betrachtet, wir haben das Rennen in der kommenden Woche betrachtet. Tobi, vielleicht kannst du mal was darüber sagen, ja. Wie sieht denn die Zukunft für Mexiko aus? Da gab es ja auch
noch
Berichte.
Noch nicht so felsenfest jedenfalls. Es gibt in mexikanischen Medien Berichte, das kam auf nach einer großen Launch-Pressekonferenz, so die Pressekonferenz, wo das Event vorgestellt wurde für die lokalen Medien. Da kam auf am Rande dieser Veranstaltung, dass der Mexico City E-Prix 2021 noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist. Ich mag jetzt natürlich noch nicht den Teufel an die Wand malen. Das haben wir mit Sanya heute schon genug gemacht und mit der Schweiz und mit Jakarta. Gibt's ja auch noch einiges hin und her. Dazu dann vielleicht später mehr. Aber Mexico City E-Prix hat momentan noch nicht das, also Mexico City hat momentan noch nicht das Geld, um 2021 den E-Prix stattfinden zu lassen. Die haben in den letzten 5 Jahren ganz schön viel investiert und wurden dabei von dem städtischen Sportministerium gefördert. Also Mexico City ist ja quasi ein ganzes Bundesland und jedes Land hat ja auch irgendwie seine eigenen Ministerien. Und das Sportministerium von Bundesland Mexiko-Stadt hat eben den EPRI unterstützt, aber immer nur mit so kleinen Geldspritzen. Und um wirklich sicher 2021 fahren zu können, braucht der EPRI jetzt die Unterstützung von der Regierung Mexikos. Da gibt es Gespräche und auch mit dem Bildungs- und Entwicklungsministerium gibt es Gespräche. Die Einkünfte sollen dann aus A, Ticketverkäufen, B, Promotion von verschiedensten Marken und C, der Kooperation mit der Regierung kommen. Die Entscheidung dazu soll dann irgendwann zwischen Mai und April gefällt werden. Dann stellt die Formel E im Juni den Kalender vor. Und dann soll der Mexico City EPRI 2021 hoffentlich doch im Kalender bleiben, weil das Rennen ja immer sehr beliebt war bei Fans, Fahrern und Teams gleichermaßen. Naja gut, bei manchen Fahrern mehr, bei manchen weniger. Aber Plan und das Ziel ist ganz ohne Frage auch nach diesem 2020er Rennen jetzt den Mexico EPRI austragen zu lassen. Es fehlt momentan nur noch das Geld. Im Juni wissen wir dann mehr. Alternativ gibt's natürlich auch noch Verhandlungen im anderen Raum von Mittelamerika. Also ist jetzt nicht so, dass Mexiko ganz ohne Konkurrenz wäre. Relativ überraschend flottieren unter anderem Namen wie Costa Rica oder Peru durch den Raum. Gleichermaßen wird auch natürlich weiterhin über ein Rennen in Brasilien, Rio de Janeiro, spekuliert. Das wäre dann ein bisschen weiter weg von Mexiko. Allerdings soll Rio dann doch eher den Santiago EPRI im nächsten Jahr ersetzen. Also es ist noch eine ganze Menge unsicher in der Zukunft der süd- und lateinamerikanischen, eigentlich ist lateinamerikanisch da zutreffender Rennen. Naja, wir müssen mal abwarten. Die Kalendervorstellung ist aber auch noch grob ein halbes Jahr hin. 4-5 Monate wird das noch dauern, dann wissen wir mehr. Soweit Mexiko.
Tja, ich glaube, viel mehr kann man über Mexiko gar nicht erzählen. Außer, Tobi Bierchen, wenn dein Fakt der Woche zufällig irgendeinen Mexiko-Bezug hat und da das Mexiko-Rennen das nächste Rennen ist und nächstes Wochenende, gehe ich mal davon aus, dass er das hat. Also, ich klicke mal auf den entsprechenden Knopf und dann bin ich mal gespannt, was diesmal kommt.
Der Formel E Fakt der Woche.
Ja, natürlich hat der Mexiko-Bezug, denn in Mexico City, da gibt es U-Bahn. Wir haben über U-Bahn ja schon am Anfang der Sendung geredet. Ganze 12 Linien gibt es, 195 Stationen, 226 Kilometer U-Bahn-Netz. Und wenn man diese U-Bahn-Netzdistanz fahren wollen würde auf dem Formel-E-Kurs, dann wäre das Rennen 87 Runden lang.
Was? Keine Tiere? Was ist da los?
Na, Tiere gibt's dann in der Textvorschau. Ich kann dir aber auch ein Tier geben. So ist ja nicht.
Nö, also jetzt, ich bin erstmal zufrieden. Okay. 226 Kilometer, 87 Runden. Ich stell mir gerade vor, wie da so die U-Bahn, Ist ja auch elektrisch.
Ja.
Schon sehr lange. Gute Sache, U-Bahn.
Gute U-Bahn. Ja, also wer Tiere will, in der Textvorschau gucken. Die kommt dann wie immer am Mittwoch.
Große
Vorschautag.
Es gibt ja wenig, was ich weiß, aber das weiß ich.
Unter anderem mit Höhenmetern, Einwohnerzahlen und Nationaltieren.
Nationaltiere? Ach ja.
Tieren, Plural.
Ja, Smiley. Nationaltiere, das ist ja Plural.
Ja, ja.
Ich bin's gespannt. Ich lese das nachher in der geheimen, musste ich erst einloggen, Ansicht. Das wollte ich gestern schon machen, aber Tobi hat's gestern noch nicht geschrieben. Naja.
Nee, da habe ich heute meinen Tag drauf verwendet.
Ja, alles gut, alles gut. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Tobi B. Ich gebe ab an Tobi W.
Tobis Teleskop.
Los, mach dich bereit. Tu es.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Hin und her beim Jakarta-EPRI. In der vergangenen Woche wurde in Medienberichten in Indonesien schon eine Absage der geplanten Streckenführung um das Nationalmonument, auf Indonesisch Monumen Nasional, kurz Monas, kommuniziert.
Monas.
Monas.
Da den Organisatoren die Zeit auszugehen droht, war sogar über eine komplette Absage des Rennens spekuliert worden. Nun aber gibt es Berichte über eine Genehmigung des Rennens auf der ursprünglich geplanten Strecke im Bereich Monas. Dabei sollen laut einem Medienbericht folgende Bedingungen eingehalten werden müssen. Es darf nicht gegen Gesetze verstoßen werden, die grünen Anlagen dürfen nicht beschädigt werden, es muss angemessene Sicherheitsmaßnahmen geben und zusammen mit den Anwohnern daran gearbeitet werden, dass durch die Vorbereitungen Schwierigkeiten entstehen. Fazit, nichts Genaues weiß man nicht. Wir halten euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Oh Mann.
Ah.
Als, weißt,
hin und her.
Einfacher Dinge gibt es ja nicht in der Formel E, habe ich manchmal das Gefühl. Ne?
Es muss, das könnte immer, man denken, ja.
Muss immer kompliziert sein.
Das sind auch komische Bedingungen, oder?
Ja, aber also, so offensichtlich,
du darfst,
oder?
Das, du darfst das Rennen nicht austragen, wenn du gegen ein Gesetz verstößt.
Hä?
Na klar. Na klar befolge ich die Gesetze, wenn ich eine Veranstaltung machen mag.
Das Ding mit den Grünanlagen ist auch relativ gängig, sage ich mal.
Ja, das ist das, was veröffentlicht wurde. Also
das Schöne ist auch, es gibt ja gar keine kaum mehr Grünanlagen da, seitdem die da Bäume abgeholzt haben. Ne? Das war ja auch noch so ein Skandal. Der hat Tobi jetzt gar nicht angesprochen. Aber offenbar wurde in dem Bereich um der, die, das, Monas, wurden Bäume abgeholzt. Was für eine ganze Menge Aufschrei gesorgt hat, weil unser schönes Nationalmonument und die Bäume müssen da doch stehen bleiben und dann wurden die aber weggenommen. Manch einer hat schon gesagt, das war die Formel E, die Bäume da abgeholzt hat. Ob das jetzt für die Formel E weggenommen wurde oder nicht, nichts Genaues weiß man nicht, aber es sind sowieso keine großen Grünanlagen mehr da, wenn ich das von aktuellen Bildern, also natürlich gibt's noch Grünanlagen, aber nicht mehr so groß im Weg der Formel E. Und angemessene Sicherheitsmaßnahmen ist natürlich immer Pflicht, wenn man einen Formel E-Rennen austrägt. Da gibt's ein eigenes Sicherheitsteam, das sicherstellt, dass, naja, da eben alles sicher bleibt.
Ja, völlig klar, also eigentlich.
Ja. Ja, das waren aber laut eines Medienberichtes die Auflagen von Seiten der Genehmigungsbehörden. Ich kann es nur so weitergeben, wie es da kommuniziert wurde.
Ja, ja, schon klar. Wir machen uns ja über die lustig, nicht über dich.
Ach so, na gut. Sei gestattet.
Ach so. Ja. Ja, verrückt, womit man sich so beschäftigen kann.
Naja. Die Zeit läuft ja auch, ne? Also es wird langsam wirklich Zeit, dass Jakarta mal irgendwas präsentiert. Man kriegt natürlich, wenn man nur lang genug sucht, schon Strecken, Designs und Layouts vorgelegt und es gibt schon Pläne und so. Aber, und die findet man auch und so, aber wenn man sich nur an das rein offizielle Wort der Formel E hält, dann soll es ein Rennen geben. Also, es ist halt noch kaum was bekannt gegeben zu Jakarta. Das erinnert mich so ein bisschen an Sanya in der letzten Saison. Es sind noch 4 Monate, bis es in Indonesien losgehen soll. Mal schauen, wie das so wird, ne?
Ich bin's gespannt.
Ja. Ich auch.
Ich auch. Und damit begeben wir uns in die Ausklangsektion der heutigen Episode. Jetzt kannst du anfangen, Tage zu zählen. Apropos Tage zählen, das steht doch hier immer auf dieser Website. 5 Tage, 19 Stunden, 21 Minuten, Stand jetzt bis zum Rennen.
Da freue ich mich doch.
Davon gehe ich aus.
Auf jeden Fall. Ah.
Lukas, oh, die geht ja auch die ganze Zeit schon steil, ne?
Und Lukas freut sich auch.
Der hat so Bock. Was macht er so im Schnitt beim Rennen?
Das meistens schlafen.
Schnitt? Ja, ich schätze mal.
Nein,
dasselbe wie
immer. Ich glaub, im Moment beschwert er sich bei mir, dass das Wetter draußen so bescheiden ist und
dass er will nicht raus mit.
Will, nee, doch, er will raus, aber das gefällt ihm draußen nicht und er will mir damit mitteilen, dass ich das doch gefälligst ändern soll. Dass dieser komische Wind weggeht.
Ja, Tobi, mach mal bitte. Gib dir doch mal
dabei.
Mühe.
Ich bin dabei.
Ich finde das ja auch, in England war der ja heute schon und der hat so einen zumindest einen Namen, den man vielleicht noch irgendwie einem, wie formuliere ich das jetzt? Der Sturm heißt auf Englisch Kiara und auf Deutsch kriegt er so einen richtig deutschen Namen, nämlich Sandra.
Sabrina.
Sabrina.
Sabine.
Oh Gott. Sabine.
Sabine?
Sabine? Ja, Sabine.
Um Gottes Willen.
Du immer mit deinen
Wir bringen immer alles durcheinander.
Das kommt aus Gleiche am Ende. wenn du einen gefährlichen Sturm hast, ja, ich weiß, immer im Wechsel, die ungeraden Stürme kriegen männliche Jahre, kriegen männliche Namen und die geraden Jahre kriegen weibliche Namen, aber es gibt auch gefährlich klingendere Namen im Deutschen als Sabine, oder?
Ja, das also stimmt. Schön, aber es muss ja nicht.
Schönen Gruß an alle Sabines. aber gefährlich klingt Sturm Sabine nicht.
Nee, das stimmt. Aber die meisten Namen klingen nicht gefährlich, ne? Weil ich meine, keine Ahnung, Orkan Ursula klingt jetzt auch nicht gefährlicher.
Es na eben.
Fängt jetzt nicht mit S an, aber naja, keine Ahnung, es muss ja nicht mehr Angst geweckt werden, als die Leute eh schon haben, ne?
Vielleicht ist das auch gewollt, ja. Sabine klingt jedenfalls immer sehr friedlich.
Es vermenschlicht das Wetter so ein bisschen. Ob das gut ist, darüber können wir an einer anderen Stelle nochmal diskutieren.
Gab's mal den Orkan Orkan?
Weiß nicht.
Und in dem Sinne?
Ja, besser wird's nicht. Wir verabscheuen uns. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bereitet euch gut vor auf den Mexiko E-Prix. Schlaft ein bisschen vor, wenn ihr leicht müde werdet an Abenden. Dann könnt ihr das besser durchhalten. Ansonsten wisst ihr, wie es ist. Ne? Schön eure Sport gucken oder ZDF-Livestream. Nebenbei immer den Formel-E-Ticker laufen lassen auf eformel.de, wo der Tobi sich die Finger wund tippt. Und ja, auch euch beiden eine schöne Woche und ein schönes Rennen dann. Macht's gut.
Ebenfalls.
Ciao. Macht's
gut. Tschüss.